Heute haben wir einen Gast, der wie kaum ein anderer erlebt hat, wie sich die Agenturwelt immer wieder neu erfindet. Über 25 Jahre war er als Designer, Agenturinhaber und Coach ganz vorne mit dabei, kennt die Höhen, Tiefen und vor allem die Wendepunkte der Branche aus allererster Hand. Wer also wissen will, warum Agenturmodelle totgesagt werden und trotzdem lebendiger sind denn je, der sollte unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen im Doppelerfolg-Podcast, Ex-Eden Spiekermann, McKinsey, Robert Stulle. Hallo. Schön, dass du da bist, Robert. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich sehr. Danke, Christian und Andreas, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, du, wir hatten vor ein paar Wochen eine Episode, die haben wir mit einem relativ kontroversen Claim geschlossen, nämlich das Agenturmodell ist tot. Daraufhin hast du dich bei uns gemeldet und wir hatten so eine kurze Offline-Diskussion, bevor wir dann relativ schnell gesagt haben, das müssen wir nicht zurück in den Podcast tragen. Das machen wir jetzt mit oder hiermit. Und was würdest du denn sagen, so in den letzten 25 Jahren? Wie hat sich denn das Agenturmodell tatsächlich verändert und warum steht das klassische Agenturmodell so massiv unter Druck?
Ja, also ich glaube, das ist total interessant, aus diesem Blickwinkel drauf zu schauen. Ist das Agenturmodell tatsächlich am Ende?
Ja.
Und meine Hypothese ist ja und nein. Vor allem aber ist es das herkömmliche Agenturmodell, zieht nicht mehr.
Ja.
Deswegen sind Agenturen eigentlich quick lebendig, aber sie müssen sich neu erfinden.
Ja.
Das bedeutet, unser Blick auf die Agentur oder das Selbstverständnis der Agentur ist unter ständigem Druck der Veränderung unserer Umwelt und unserer Kommunikationsmittel und der Technologie und aber auch der Entwicklungen in der Wirtschaft. Und deswegen wäre ja meine Gegenthese zu der These, die Agenturen sind tot, sind weg vom Fenster, ist, nein, Agenturen sind sehr lebendig, müssen sich aber neu erfinden.
Ja, ja. Also was ganz spannend war nach unserer Diskussion, also mir eigentlich klar geworden, ich bin jetzt seit 2018 selbstständig und habe mich mit so einem Agenturverständnis selbstständig gemacht. Ja, bin ja auch in so einem Agenturmodus unterwegs. Ja, was eigentlich schon gar nicht mehr konform ist mit diesem klassischen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es bei mir nie so wahnsinnig gut geklappt hat und warum diese Agenturtätigkeiten für andere Agenturen relativ schnell immer beendet waren, weil ich so diese klassische Dienstleistungserbringung aus der Agentur, die gehe ich nicht mit. Also wahrscheinlich ist mein Agenturverständnis schon ein Anspruchsdenken an Co-Creation oder sowas, ja, oder Beratung in dem Sinne. Und nicht an diese klassische, okay, ich brauche jemanden, der mir hier den Müll rausträgt, da hole ich mir eine Agentur, die macht das schon.
Genau, und da triffst du schon den Nagel auf den Kopf. Das ist praktisch dieses klassische Bild der Agentur als Dienstleister.
Ja.
Also Auftraggeber, Kunde, ich gucke mal, ob mein Finger im Bild ist. Auftraggeber ist hier und der Dienstleister ist irgendwie, kommt von unten und kommuniziert auch aus einer Dienstleisterhaltung. Also wie viel brauchen Sie denn, wie viel darf es sein? Soll es mehr blau werden? Brauchen Sie mehr in die Richtung Kommunikation? Also diese Identifizierung als ich liefere dir, was du brauchst und du weißt, was du willst.
Ja.
Aber das ist schon lange nicht mehr so. Also in meiner Wahrnehmung seit mindestens 20 Jahren wissen die Kunden eigentlich nicht mehr, was sie brauchen. Deswegen hat mein früherer Mentor, Chef und Business-Kollege Erik Spiekermann gesagt, du darfst eigentlich nicht Kunde sagen, sondern Auftraggeber, weil Kunde impliziert ja, dass man kundig ist, dass man Bescheid weiß. Aber eigentlich weiß der Kunde nicht Bescheid, sondern ist Auftraggeber und hat ein Anliegen. Und dieser Wunsch, dieses Anliegen ist eben auch ein Business-Anliegen. Das heißt, als Agentur muss ich eigentlich hinterfragen, was ist denn dein Anliegen, was brauchst du wirklich und wie können wir dir dabei helfen? Und da kommt die Expertise der Agentur ins Spiel und vor allem super wichtig aus meiner Sicht, dass die Agentur eben ein externer Teil ist, eben nicht Teil des Auftraggebersystems.
Ja.
Und als externer Ratgeber, als externer Berater kann die Agentur eben auch dem Kunden oder dem Auftraggeber ans Schienbein kicken. Und ich glaube, das ist eine wichtige, essentielle Aufgabe auch von Agenturen.
Ja, also mehr so als strategischer Berater, ne? In dem Sinne.
Total. Als strategischer Berater, als Kommunikationsberater, als Kreativberater, Designberater, Berater für die Entwicklung von digitalen Produkten und Diensten, wie auch immer das gelagert sein mag, als Marketingberater, als Markenentwicklungsberater. Auf jeden Fall als eine Begegnung auf Augenhöhe mit dem ausdrücklichen Wunsch auch, den Auftraggeber herauszufordern.
Okay.
Aber jetzt muss ich mich direkt mit einklinken, weil ich das total das geiles Wortspiel finde oder
ist ja
nicht ein Wortspiel, sondern auch Wortbetrachtung mit der Kunde. Aber genau das setzt ja dann voraus, dass aber auch der Auftragnehmer sozusagen kundig ist. Und dann ist es natürlich schwierig mit dem, was in den letzten Jahren gemacht worden ist, dass dann der Azubi oder der Werkstudent vermeintlich dann den Kunden eigentlich betreut, weil der ist ja maximal im Ich bin im kundig werden Stadium sozusagen auf dem Prozess dorthin. Aber das wurde ja halt oft meines Erachtens genauso teuer verkauft oder ähnlich teuer verkauft, als wenn es vermeintlich der 30 Jahre Berufserfahrung gemacht hat.
Ja, ich glaube, das ist ein überhaupt bekanntes Problem in der Beratung allgemein, dass man Tage verkauft, dass man Zeit verkauft. Und dann natürlich hat man oft eine Staffelung von Seniorität. Und aus der Agenturseite ist es dann ein Business-Win, wenn du deine preiswerten Personen einsetzen kannst, um hochwertige Beratungsqualität zu erzielen. Aber die Frage ist halt, können die diese Beratungsqualität bieten? Und je besser du da dran bist an einem realistischen und fairen Bild, ich glaube, so, desto besser ist es für beide, für Auftraggeber und für die Agentur. Und manchmal ist es da eine Verzerrung, sieht man ja auch in Beratungsunternehmen, wo eigentlich so eine Art Pyramidensystem herrscht, wo die oberen Berater, die seniorigen Berater, die Aufträge reinholen und dann juniorige Berater reingeschickt
werden. Die Dinge versprechen, genau.
Genau, genau. Die Dinge werden oben hochwertig oder hochrangig versprochen und werden dann also von den, praktisch also, den Greenhorns ausgeführt und da gibt es oft Ärger.
Story dazu konkret, tatsächlich hat eins der Beratungshäuser, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, vor 2 Wochen angefragt und hat also sein Interesse bekundet, mit mir wieder in ein Projekt zu gehen. Und da musste ich dann auch auf meinem hohen Ross, auf dem ich ja sitze, relativ klar antworten. Also Leute, wenn ihr einen Seniorberater sucht, bin ich gerne bereit, mit euch zusammenzuarbeiten, aber nur qualifiziert. Also ich gehe nicht in ein Projekt, wo irgendein Juniorberater rumspringt, der quasi die großen Ansagen macht und letztendlich das sicherstellen muss, was bei denen im Seniormanagement besprochen wurde. Und es führte dann auch relativ schnell zu einer relativ charmanten Absage, dass sie sich für jemand anders entschieden haben, was klar war. Aber diese Agentur prägt in meinem Gedächtnis auch das Wort Abwicklungsberatung. Und genau das trifft bei mir den roten Knopf, ja, wo sofort die Lampe angeht. Abwicklungsberatung, ich bin kein Abwickler.
Ja. Ich bin da ist doch von deiner Seite her ein klares Nein.
Klares Nein,
das Schönste, klar, was du euch beiden da beschert hast. Nämlich du sparst dir viel Ärger und dem Auftraggeber eine Enttäuschung.
Ja, aber also wie gesagt, wenn wir jetzt diese These nochmal vervollständigen oder verfolgen quasi, das Agenturmodell ist tot, es lebe das Agenturmodell. Ich glaube, da sind wir ja auch an diesem Punkt, weil diesen unerfahrenen Mitarbeiter, den günstigen Juniorberater oder wie auch immer man ihn bezeichnen will, den kann ich halt beispielsweise jetzt auch leicht durch KI ersetzen. Ja, das, wo ich ein Thema sage, halt als Sparringspartner, also so für so generische, allgemeingültige Erkenntnisse kann ich auch mit KI reden sozusagen. Wo ich ja wirklich eigentlich von partizipieren will und was ja auch meines Erachtens immer noch der KI überlegen ist, ist halt Erfahrung, Empathie, dieses Verständnis, interdisziplinäre Dinge und das kann halt dann wirklich aber nur diese hochwertige Beratung. Das heißt, im Endeffekt bricht, um dein Bild, Robert, zu bleiben, die unteren 2, 3 Stufen der Pyramide bricht weg als Geschäftsmodell. Sondern es geht halt einfach um die Dinge, um die Hochwertigkeit nach wie vor. Und das ist auch meines Erachtens auch gut so.
Ja, also vielleicht ist das Geschäftsmodell generell, dieses Pyramidengeschäftsmodell, leicht überholt. Ja. Und es ist eigentlich wichtig zu schauen, wo findet die Wertschöpfung statt und wo setze ich Automatisierung ein, wo setze ich Tools ein und wo braucht es genau die Erfahrung und auch die Einschätzung.
Beurteilung.
Und die Beurteilung, genau. Und ich glaube, also 2 Faktoren halte ich für total essentiell. Der eine Faktor ist eine gründliche Auftragsklärung. Und das habe ich dann eigentlich nach meiner Agenturzeit dann in meiner Ausbildung zum systemischen Organisationsberater eigentlich wertschätzen gelernt, wie wichtig es ist, eine gute Auftragsklärung zu machen. Und ich weiß, in der Agenturzeit haben wir uns oft zu wenig Zeit dafür genommen. Also wir sind aufgesprungen auf, der Kunde will X, dann arbeiten wir jetzt in Richtung X, ohne zu fragen, bist du sicher Kunde oder Auftraggeber, dass du X brauchst. Lass uns auch nochmal Y, Z und auch A, B und C nochmal besprechen. Denn es könnte ja sein, dass du noch nicht genau durchdrungen hast, worum es alles gehen könnte. Und wir stellen dir jetzt so gute Fragen, dass wir dich auf den Weg bringen, deinen Auftrag so zu formulieren, dass du dem, was du wirklich erreichen möchtest, wesentlich näher kommst. Also Zeit für Auftragsklärung. Und das ist schon mal aus meiner Sicht etwas, was man auf einem seniorigen Level und ohne KI machen sollte.
Ja.
Ist, glaube ich, essentiell. Und wenn der Auftrag dann klar ist, gibt es den zweiten, aus meiner Sicht sehr wichtigen Faktor, nämlich, dass die Agentur, und daher kommt ihre Daseinsberechtigung, ein externes System ist. Ja. Also die Agentur kann schaffen, was kein Inhouse-Team kann, nämlich echte herausfordernde Vorschläge machen oder echt schwierige Fragen stellen. Und damit meine ich gegen das Schienbein kicken, also herausfordern. Herausfordern als mit der Frechheit des externen Spielers.
Ja. Hier würde ich gerne auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, Robert, und auch das, was Andreas vorher gesagt hat, nämlich diesen KI-Einsatz, weil da habe ich nämlich das Gefühl, dass Agenturen sich heute selber nicht mehr verstehen. Die verstehen nämlich oder vergessen letztendlich, dass nicht nur sie schlauer sind mit den KI-Tools, die sie benutzen können, sondern der Kunde ja auch schlauer wird. Der Kunde hat ja heute ganz, ganz andere Möglichkeiten, Fragen oder Gegenfragen, Rückfragen zu stellen, ja, und sich selber aufzuschlauen, wenn er sich die Zeit nimmt, vorausgesetzt, ja. Und ich glaube, das haben viele Agenturen, gerade die, die, wie soll ich sagen, auf einer Shortlist stehen und wenn da mal einer gebraucht wird, dann kommen die, gar nicht mehr auf dem Zettel haben. Ja, das heißt, sie müssen im Prinzip mit den ganzen Möglichkeiten, die sich heute ergeben, sogar für kleine, immer noch einen Schritt schneller sein und vor allem einen Schritt schlauer sein als der Kunde. Um dann eben das machen zu können, was du gerade erklärt hast, die Fragen zu stellen, die unbequemen.
Ja, finde ich total gut. Aber eigentlich ist es ja wunderbar, denn das im Grunde aus Agenturperspektive wünschst du dir einen möglichst schlauen Kunden, ja, einen möglichst schlauen Auftraggeber. Wir haben also, ich habe jahrzehntelang im Agenturbusiness geschimpft über die Dummheit, in Anführungsstrichen, unserer Auftraggeber und hätte mir gewünscht, Auftraggeber zu haben, die sich wirklich sehr damit beschäftigt haben und richtig auf Zack,
ja,
sind.
Ja.
Und natürlich ist das eine total fehlgeleitete Externalisierung, wenn du sagst, die sind ja dumm, so hast du halt nicht die richtigen Fragen gestellt.
Ja.
Aber ich glaube, ein hochkompetenter und wirklich ein Auftraggeber, der die Materie gut durchdrungen hat, führt nachher zu einer ganz befriedigenden und sehr schönen Zusammenarbeit.
Und einem Ergebnis natürlich, was ich wahrscheinlich sehen lassen kann. Wenn es dann wirklich von der Co-Creation, wenn man davon reden kann, dass da Co-Creation stattfindet. Ja.
Ja.
Und eben nicht, ja, nur prima.
Co-Creation, das ist auch ein sehr schönes Stichwort, das du mir da gegeben hast. Ich glaube, auch das ist eine Essenz, weil du als extern auch und als Agentur ganz viele Dinge nicht wissen kannst. Also ist man darauf angewiesen, ja, mit dem Kunden eng zusammenzuarbeiten und auch das Wissen im Kundensystem, das es schon gibt, richtig gut nach oben zu holen, also ans Licht zu bringen.
Also, wie gesagt, genauso arbeite ich ja auch in meinen Workshops, wenn ich mit Kunden rede. Also ich erinnere mich da an ein Beispiel, wo gesagt, mich eine Kunstgalerie angerufen hat und gesagt, können wir da ein Verkaufstraining machen zu, also weil sie das Buch gelesen haben. Und ich habe den gleich in den ersten 2 Minuten gesagt, dass ich keine Ahnung von Kunst habe und auch jetzt nicht so tun werde, als wenn ich Ahnung von Kunst hätte. Ich sage, ich habe Ahnung vom Verkaufen, ihr habt Ahnung vom Kunst. Und wenn wir das zusammenschmeißen, kann man richtig, richtig guten Tag draus machen und kam auch am Ende des Tages was richtig, richtig Gutes raus. Weil so wie du sagst, Robert, es geht ja genau um diese Expertise zusammenzuwerfen. Der eine stellt die Fragen, der andere bringt das Fachwissen rein, dann kann man es mischen, dann kann man es optimieren und dann entstehen halt auch genau die guten, richtigen Dinge. Und dann ist es halt, ja gesagt, auch der echte Mehrwert, diese Co-Creation und nicht dieses Aufgestülpte von außen. Ja, jetzt machen wir mal, dieses Jahr haben wir Strategiejahr für Methode XY und alle 25 Kunden, die wir betreuen, kriegen diese Methode übergestülpt, weil die vermeintlich gerade im Trend ist oder was auch immer.
Ja, ja, total. Und da gibt es zwei Aspekte, die wir auch probieren, immer schon am Anfang in unseren Projekten abzuklären. Und die Fragen, die habe ich eigentlich aus der digitalen Produktentwicklung, die finde ich total essentiell. Die erste Frage ist, what problem are we solving?
Ja.
Worum geht es wirklich? Welches Problem lösen wir mit diesem Projekt? Und ihr könnt es mir wahrscheinlich glauben, aber es ist faszinierend, wie oft bei am Start eines Projektes das eigentlich vollkommen unklar ist. What problem are we solving?
Ja.
Und die zweite total spannende Frage ist, und wie würde Erfolg aussehen?
Ja.
Definition of success. Wann würden wir wissen, dass wir in diesem Projekt gemeinsam Erfolg hergestellt haben?
Und das wahrscheinlich sogar bildlich, weil du hast ja einen sehr, sehr starken Design-Hintergrund, ne? Du, einen sehr artistischen Hintergrund. Da wollte ich sowieso schon fragen, wie du das interpretierst, dass ja Technologie immer wichtiger wird. Was ich als Technologe in den Projekten immer wieder wahrnehme, ist, richtig gut läuft es nur dann, wenn man es tatsächlich sichtbar gemacht hat. Wenn man also wirklich Design Thinking angewendet hat, ja, und es wirklich sichtbar gemacht hat, was du gerade gesagt hast, wie sieht das aus? Also buchstäblich.
Ja.
Nicht nur hypothetisch, ja. Der AMG Mercedes vor der Tür, sondern tatsächlich, was passiert da prozessual, wenn das wirklich flutscht?
Ja, genau. Also Visualisierung ist ein mächtiges Tool. Der direkte Weg ins Gehirn, ins Vorstellungsvermögen geht übers Auge. Also wir können Dinge unheimlich gut begreifen, wenn wir sie sehen. Und Worte erfordern ja immer, dass wir die Worte übersetzen in Bilder. Aber wenn ich ein Bild sehe, dann spricht es eben Bände. Deswegen sind Infographics total wichtig. Deswegen sind visuelle Reporte total wichtig. Deswegen ist die Visualisierung von Prozessen, also wir arbeiten ja auch viel im Bereich Process Redesign, Visualisierung von Prozessen, dann sieht man erstmal, wo der Knoten sich verheddert hat und wo die Bottlenecks sind.
Ja.
Das könnte ich in einem reinen Text gar nicht richtig rüberbringen. Deswegen sind auch das ist eine Agenturqualität, also the power of design, die Kraft von guter Visualisierung.
Hoffentlich.
Das sind historische Stärkepunkte von Agenturen. Wenn man die gut einsetzt, ist es wirklich auch, kann man sich sehr gut abheben von anderen Beratungen.
Und wie gesagt, da liegt ja auch die Magie drin. Also du bedienst natürlich mehr Sinne und ich meine, glaube jeder, der sich mal einen Spickzettel zu Hause selber geschrieben hat, der hat den natürlich A, weniger gebraucht, weil er schon Gedanken sich gemacht hat, den zu schreiben. Zweitens, man wusste genau, in welche Ecke muss man gucken oder wo hat man das noch wie reingequetscht. Den Spickzettel von jemandem, den du quasi nur übernommen hast oder am besten noch digital von jemand anders erstellt und druckst ihn dir aus, mit dem kannst du immer nichts anfangen, weil du den ganzen Zettel lesen musst, weil halt das nicht mehr rüberkommt. Ich würde nochmal einen kleinen Schritt kurz zurückgehen. Du hast gerade diese zwei wunderhübschen Fragen angesprochen, die einfach essentiell sind. Also welches Problem lösen wir eigentlich gerade und wie messen wir Erfolg? Dinge, die ich, wie gesagt, mit etwas anderen Worten, aber genauso auch schon im Verkaufsgespräch behandle, weil das genau ja auch die Grundlage dafür ist, warum sollten wir jetzt überhaupt dieses Projekt starten? Was ist die Grundlage? Wie viel darf es kosten? Weil wenn wir da 1 Million Euro quasi als Veränderung kreieren, dann können wir ein bisschen mehr natürlich auch aufrufen, als wenn wir nur 100.000 Euro Veränderung oder 10.000 Euro Veränderung kreieren, obwohl wir vielleicht die gleiche Zeit reinstecken. Also das ist spannend und genauso das Thema ja auch, was liegt eigentlich dahinter? Also wir lösen ein Problem, okay, dann verändert sich was. Aber warum wollen wir eigentlich diese Veränderung? Was ist die Emotion mit dieser Lösung dahinter? Und das ist ja ganz spannend.
Ja. Also mir brennt eine Sache auf der Zunge. Ich muss jetzt zwar so ein bisschen neben raus oder sowas, aber Andreas, ich erinnere mich da ganz besonders an eine Sache, die du mir immer mal wieder erzählst von deinen Mastermind-Runden. Ja, wo du wirklich eine Gruppe von Unternehmern im Raum hast, die alle hochdekoriert sind, die alle ihre Erfolge vorzuweisen haben. Ja, alle wirklich, keiner muss sich da schämen. Aber da wird diskutiert und diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und nach einigen Stunden stellt sich dann heraus, es geht eigentlich nur um die eine Frage.
Die richtige.
Die richtige Frage, die nicht formuliert wurde, ja, was eigentlich die Lösung des Problems ist. Weil wenn man sich diese Frage stellt und ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Form von Betriebsblindheit ist, ja, aber da stelle ich mir halt einen großen Mehrwert einer Agentur vor, die es halt einfach schafft, auf diese Frage hinzuarbeiten. Weil das ist der Knackpunkt, der neuralgische, da geht es dann los tatsächlich.
Ja, total. Und ich glaube, diese Frage, was wollt ihr erreichen und warum wollt ihr das auch erreichen? Was ist das für ein Ziel? Da auch Einigkeit herzustellen. Deswegen ist auch total spannend, du hast mit einem Kunden zu tun, einem Auftraggebersystem, aber es ist ja nicht eine Person, sondern da ist eine ganze Gruppe dahinter, da ist noch ein Chef dahinter, da sind andere Konstrukte dahinter. Und je besser wir dieses Auftraggebersystem verstehen, desto besser können wir auch Ergebnisse liefern.
Abteilungspolitische Interessen. Ja, du bist ja auch sehr stark im Konzernumfeld tätig. Ja, also wirklich bei größeren. Und da gibt es die ja ganz besonders. Und da bist du ja komplett verbrannt als Externer. Also da musst du ja wirklich gucken, wie du deine Karten richtig spielst, ja, damit du diese abteilungspolitischen Interessen.
Ja, und gleichzeitig würde ich als Externer und auch mal auf den Putz hauen und was Riskantes sagen.
Ja.
Ich glaube, ich würde lieber dadurch auffallen, dass ich riskante Dinge sage oder auch mal eine schwierige Frage stelle, auf die Gefahr hin, mich praktisch da rauszukicken, aber dann ein krasses Ergebnis zu haben. Wenn ich mich zu stark anpasse, dann werde ich ja als externe Agentur ja auch wieder wie ein Inhouse-Team.
Ja.
Und Inhouse-Teams werden über Zeit einfach lame. Die verlieren den Biss, die verlieren auch die Herausforderung, weil sie Teil des Systems sind. Die werden sich immer so verhalten, dass es gut ankommt intern. Und da sehe ich eben auch eine große Chance für Agenturen, der Stein des Anstoßes zu sein.
Da bräuchte ich ein bisschen Coaching von dir, weil diese Dosierung, die habe ich nie so hinbekommen. Ich habe es dann meistens übertrieben und war dann einfach zu viel Schmerz, ja.
Ja, aber ich finde es auch gut. Ich finde, wir sollten da reingehen und den Schmerz aushalten oder auch den Schmerz herbeiführen, wenn er nötig ist. auf die Gefahr hin, uns selber rauszukicken, weil ich würde auch, wie gesagt, ich fliege lieber bei einem Kunden raus oder bin dann nicht mehr, das passiert sowieso ganz selten, bin dann auf einmal nicht mehr so wie nennt man das?
Beliebt.
Genau, nicht mehr so beliebt, das ist schön formuliert, als dass ich mich zu sehr anpasse. Denn wenn du zu sehr dich anpasst und in diesem System schon dich zu vorsichtig bewegst, werden die Ergebnisse nicht mehr prägnant und nicht mehr stark genug.
Nee, das mag ich total unterstreichen. Entschuldigung, das wollte ich, wie gesagt, ich mag es total unterstreichen, was Robert sagt. Also sich dann auch, sag mal, schon den Finger in die Wunde zu legen, ein bisschen Salz, ein bisschen Zitrone vorher noch ranzumachen und dann darin so also ein bisschen rumzubohren. Auch auf das Risiko, einen Kunden zu verlieren, sogar vielleicht vorm Auftrag schon zu verlieren. Weil ich bin der Meinung, wir werden ja auch dafür eingekauft, dass wir die ehrliche Meinung geben, die muss nicht jedem gefallen. Meine Frau hat da so ein Talent dazu, gerade wenn ich irgendwas besonders und schon mich verrannt habe in irgendeine Richtung und sie dann fragen, dann gehe ich auf die Palme gedanklich. Aber ich habe irgendwie mittlerweile auch gelernt, dass meistens da, wo es mich am meisten rausbringt, auch am meisten Wahrheit dahinter liegt. Dementsprechend, das darf der Kunde auch verstehen. Vielleicht braucht er ein halbes Jahr, vielleicht braucht er auch 2 Jahre, um es zu verstehen, um wenigstens zu sagen, ach ja, da hat uns der Stiller darauf hingewiesen oder der Hoffmann oder wer auch immer. Ja. Aber am Ende des Tages, ja, glaube ich, sind wir der Wahrheit verpflichtet oder dem bestmöglichen Ergebnis dem Kunden gegenüber. Ob er es annehmen kann in dem Moment, ist dann seine Entscheidung.
Ja, total. Und wir müssen auch also als externe Agenturen oder als externe Berater, also ich war ja viele Jahre im Agenturgeschäft, jetzt bin ich schon seit langem wieder im Beratungsgeschäft, aber das sind sehr viele Parallelen. Und als externer Partner, sagen wir mal so, ist es ja auch so, dass du eigentlich nie wirklich weißt, wie viel Wirkung erzeuge ich. In manchen Fällen ist es phänomenal, dann sprichst du mit jemandem 2 Jahre später und der sagt, krass, was wir damals gemeinsam gestartet haben, das trägt uns immer noch. Ja. Das war damals die Weichenstellung, die alles verändert hat und jetzt läuft es einfach richtig gut. Solche Stories gibt es und dann kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Und es gibt halt auch die Organisation, da kommst du 2 Jahre später rein, hast gemerkt, ja, hat sich eigentlich gar nichts verändert. Also dieses Projekt war hübsch, aber eigentlich wirkungslos. Und das gibt eben auch einfach Sachen, auf die wir keinen Einfluss haben. Da muss man sich auch damit irgendwie abfinden.
Das mittlere Management geschasst, die Junioren sind mittlerweile Senioren und machen dasselbe, was sie vor Jahren eingeimpft bekamen. Zum Beispiel. Also wir kommen, um zu gehen, so würde ich es ausdrücken.
Ja, genau. Absolut kommen wir, um zu gehen, weil wenn wir kämen, um zu bleiben, wären wir auf einmal in-house. Und wie gesagt, ich glaube, da hat man nicht mehr die Power und die Relevanz.
Wir kommen, um zu gehen und das Wissen kommt, um zu bleiben. Oder? Ja.
Genau, und die Kompetenz, das Wissen, die Methoden, die können bei euch bleiben und die könnt ihr auch gut einsetzen, hoffentlich.
Ja. Ich würde nochmal den Bogen zurücklegen, wieder ein bisschen mehr auf das Agenturmodell des Todes, lebe das Agenturmodell. Wir haben ja schon gesagt, das Thema KI oder Tools, Automation spielt eine große Rolle, aber es geht auch viel, viel schneller, glaube ich, Informationen zu erschaffen. Die Kunst liegt auf der Beurteilung, auf der Beratung, auf dem Feingefühl, auf dem interdisziplinären Denken. Wir haben gesagt, Senior-Erfahrung, Senior-Berater. Das heißt aber im Endeffekt, also eigentlich diese ganzen großen, großen Agenturen, die aber nicht nur aus 150 Senior-Beratern mit echter Seniorität bestehen, sondern mit 5 Leuten an der Spitze und 125 Azubis und Werkstudenten. Unten drunter, das Modell ist meines Erachtens, da würde ich mich jetzt festlegen, es ist tot, es ist ausgelutscht. Das heißt, wir haben eigentlich viel mehr oder in Zukunft viel mehr kleinere Agentur im Kreativbereich, aber auch im Beratungsbereich. Also du hast ja gerade schon gesagt, Robert, da gibt es viele Parallelen. Und so wird es meines Erachtens auch aussehen.
Ja, also ich glaube nicht, dass dies wirklich tot ist, denn es gibt ja auch ganz verschiedene Reife gerade im Markt. Also es gibt unheimlich viele Unternehmen, die einen Reifegrad haben, wo dieses Modell immer noch total gut funktioniert. Aber wenn wir über die Agentur und auch die Beratung der Zukunft sprechen, dann glaube ich auch, dass die eher den kleinen Teams gehört und den seniorigen Teams.
Also ich glaube, mancher Tod geht ja auch langsam einher. Ja, also die dürfen ja vielleicht noch ein bisschen vor sich hin vegetieren. Ja. Und ich glaube, dass aber die Kunst dann eher bei diesen kleinen Teams und die Stärke auch ist, ja diese Vernetzung, diese Verzahnung, eher in Kooperation zu denken und nicht in Angestellten, sondern eher wirklich auch wieder über die Disziplinen, wo sagt, ich hole mir dann einen Kooperationspartner oder einen Kooperationsberater sozusagen dazu, wenn man das Gefühl hat, der Kunde braucht es oder man kommt an seine Grenzen. Und ich glaube, diese Wendigkeit, diese Schnelligkeit spielt eine große Rolle, auch in der Zukunft noch mehr.
Ich sehe das so ein bisschen als Marktkorrektur, was gerade passiert. Und das finde ich auch gut so. Also ganz egal, ob jetzt Junior oder Senior. Ja, also ich glaube, dass letztendlich einfach die Substanz überleben wird. Ja, es wird darauf ankommen, ob Wert geliefert wird, der dann auch bleibt. Ja, weil viele Berater, ich bin mir sicher, dass ihr da viele, viele kennengelernt habt und gesehen habt und der Hörer sicherlich auch, die waren da, um da zu sein. Aber die haben halt nicht wirklich viel Wert geliefert und ganz besonders dann, wenn es halt klar war, was gemacht werden muss, dann war auf einmal niemand mehr zu sehen. Nicht, dass sie es nicht selber machen wollten, aber dass es dann eben einfach mit der Umsetzung geendet hat, also diese Substanz. Und ich glaube, dass sich das gerade verändert und wirklich echte Spezialisten, echte Experten, die werden bleiben und der Rest, dieses Mittelmaß, der wird verschwinden. Und das finde ich ausgesprochen gut, muss ich sagen. Ja,
ja, ich glaube auch, also da kann ich mit dir mitgehen, ich glaube auch, dass die, und ich finde das was Erfreuliches, dass wir herausgefordert sind. Also Berater sind herausgefordert, Agenturen sind herausgefordert, wirklich ihr Bestes zu geben, aber auch sehr viel Relevanz zu schaffen und deutlich zu machen, dass sie Mehrwert bieten. Und eben nicht, also man hat ja schon immer gesagt, in der Agentur musst du auch Hunger haben und Bock und was verändern wollen.
Ja, du musst
und so ist es in der Beratung auch. Also man darf da nicht zu selbstzufrieden und zu gesättigt rangehen. Und ich glaube, wenn du da Lust drauf hast, wenn du da Spaß dran hast, dich selbst, dein Team, aber auch den Auftraggeber ständig wieder herauszufordern, dann macht es auch wirklich viel Freude.
Also jetzt ohne dieses KI-Berater-Bashing jetzt wieder anzufangen, ja, aber das hatten wir jetzt öfteren hier, du findest ja mittlerweile an jeder Ecke irgendjemand, der selbsternannter KI-Berater ist, also deswegen ist überhaupt gar nicht bange darum, über die Zukunft oder die Beratungszukunft in dem Bereich, weil ich mir sicher bin, dass die KI-Berater, wo halt wirklich nur heiße Luft gepredigt wird, die werden über kurz oder lang, werden die weg sein vom Markt und deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken.
Ja, glaube ich auch. Also es reguliert sich selbst. Ja. Aber ich finde es so lustig, das ist auch so was typisch Deutsches, sozusagen, oh, es gibt was Neues, wir brauchen eine Beratung, ich hole mir einen Berater. Und natürlich ploppen die dann auf wie die Pilze im Wald bei geeigneten Bedingungen. Und
ist auch Coaching ist ja sicherlich dasselbe.
Ja, absolut. Ja. Also gerade also bei dem KI-Berater-Thema haben wir ja auch noch dieses Umfeld oder dieses Phänomen jetzt wieder natürlich, dass es natürlich auch noch einen Haufen Förderung gibt, ja. Wo natürlich dann einfach allein schon wegen der Förderung, weil so Vater Staat bezahlt es ja so ungefähr. Und dementsprechend wird natürlich ein Haufen Schrott betrieben, ja.
Ja, da kann ich nicht mitsprechen. Das ist einfach zu weit weg von dem, was wir so die ganze Zeit erleben. Aber auf jeden Fall gibt es das, das ist mir schon klar. Da habe ich aber leider überhaupt gar keine persönlichen Erfahrungen mit Fördergeldern. Das war noch nie eine Interesse oder auch eine Stärke.
Andreas, hast du noch was?
Nee, ich wollte gerade sagen, also mit dem Fördergelder-Thema unterstreiche ich total, weil, wie gesagt, ich arbeite ja auch nicht über Förderprogramme, weil ich einfach sage, wenn es dem Kunden nicht das wert ist, was wir hier tun und der den Mehrwert nicht sieht, dann arbeiten wir nicht los, weil dieses, keine Ahnung, es gibt einen Fördertopf für 500.000 Euro und davon, keine Ahnung, zahlt der Staat 4.500 oder so. Und nur deswegen mache ich es, weil ich ja nur 500 Euro besteuere, dann kriegst du natürlich auch Kunden, die eigentlich nicht wirklich was verändern wollen, weil Thema Anzahlung und Schmerz und so, der muss auch ein bisschen da sein, weil dann hast du Commitment und dann kommt auch was bei raus. Aber das soll ja gar nicht das Thema sein. Wieso fragst du, ob ich da was habe, Christian?
Nee, weil ich jetzt sagen würde, also warum das Thema relevant ist, also zumindest darüber nachzudenken, als Agentur, ja, wie man sich neu erfinden muss, damit man eben relevant bleibt und damit man nicht stirbt, wie die anderen Agenturen, die zweifelslos sterben werden. Da wollte ich jetzt einfach so den Sprung finden in, oh, was machen wir denn? Was kann man denn tun, um das Problem zu lösen als Agentur? Ja? Sich selbst zu hinterfragen, wie geht es denn konkret? Weil Ansätze haben wir jetzt genug erarbeitet und auch besprochen, wie du als Agentur, Berater oder auch als Auftraggeber darauf reagieren kannst, auf diese Korrekturen, die gerade passieren. Wie könnten wir es denn konkret, was für Tipps können wir denn mitgeben? Für den einen oder anderen, der sich jetzt ertappt fühlt vielleicht.
Ja, also ich glaube, das ist so, du musst so mit dir selber als Agentur dich nochmal gut im Spiegel angucken und sagen, wo sind wir denn eigentlich? Wie sind wir zu dem gekommen, wie wir gerade aufgestellt sind? Mit welchen Annahmen, welchen Ideen? Wie haben wir diese Strukturen gebildet? Wie haben wir diese Expertise entwickelt? Und passt es noch in die Welt?
Ja.
Was müsste jetzt passieren in unserer Organisation, in der Art, wie wir unsere Projekte machen, wie wir unsere Angebote schreiben, wie wir unsere Auftraggeber suchen? Was müsste sich verändern, dass wir wieder Griff haben in der Realität, dass wir wieder was zu bieten haben in der Welt, das nachgefragt und gewünscht wird.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass es unheimlich viele Möglichkeiten gibt für Agenturen. Und es klingt so ein bisschen auch, als wäre das einfach nur so leicht dahergesagt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es tatsächlich einen Überfluss gibt an Bedarf. Also dieses Denken von, es gibt keine Knappheit, sondern Überfluss.
Ja.
Ich habe einen Überfluss an Bedarf in der Welt. Es gibt so viele Unternehmen, die meine Kompetenz als Agentur und als Beratung brauchen. Die könnte ich niemals abdecken. Mhm. Mein Auftrag ist es jetzt, mich so aufzustellen und die Leute zu finden, dass das passt, dass es da ein Match gibt zwischen dem Bedürfnis im Markt und dem, was ich als Agentur bieten kann. Und ich erlebe einfach oft, dass da auch ein Mismatch gibt, weil die Agenturen irgendwie in einem Modell sitzen geblieben sind, das sie bequem finden oder interessant oder selbstgefällig sagen so, hey, wir sind doch super, warum kommt denn keiner? ja, dann irgendwas stimmt dann halt nicht. Da bist du nicht in Verbindung mit dem Markt.
Ich würde auch noch eins ergänzen wollen zu den Gedanken von Robert. Für mich ist halt ganz klar auch dieses Thema Tagessatz, Personentage, Manntage, wie auch immer man es nennen möchte. Das Modell ist für mich angestaubt, weil es auch für, also ist für den Kunden ja nicht kalkulierbar ist. Und dann, wenn wir davon weggehen und sagen, hey, pass mal auf, eben ergänzen wieder zu den Fragen, warum tun wir das Ganze, welches Problem lösen wir, was kommt eigentlich bei raus, woran machen wir Erfolg fest und warum ist das so wichtig, wenn wir das thematisiert haben und da mit dem Kunden auch schlaue Antworten schon im Verkaufsprozess finden, dann haben wir auch ein Thema, dann reden wir ja auch über eine Wertigkeit, die wir erschaffen oder eine Prozessoptimierung, eine Kostensenkung, eine Vertriebsergebnisverbesserung etc. pp. Und dann können wir doch auch über Projektkosten reden und nicht über Personentage oder den ganzen anderen Blödsinn. Und dann habe ich nämlich auch etwas wieder geschaffen, was meines Erachtens auch ein gesundes System für beide Seiten schafft, weil ich jetzt nicht eben darüber versuche zu skalieren, dass ich sage, oh, verkaufen wir billige Arbeitskräfte für teuer Geld, was vermeintlich über Kompetenz von oben abgedeckt oder Seniorität dann geschaffen worden ist, sondern wir müssen einen Wert erzeugen und erarbeiten, dass der Kunde auch guten Gewissens dieses Geld dann halt zahlt. Da können wir auch über Gewinnbeteiligungen reden etc. pp. Und ich glaube, darin liegt die Skalierung und nicht im billigen Verkaufen von teuren Arbeitskräften, ja, andersrum, teures Verkaufen von billigen Arbeitskräften so rum.
Ja, so. Total. Ja, der Holy Grail ist ja eigentlich Value-Based Pricing, dass du wirklich dein Angebot so formulierst, wie den Mehrwert, den du schaffst, oder besser gesagt, dein Angebot liegt deutlich unter dem Mehrwert, den du schaffst. Trotzdem ist es wirklich schwierig, mit Value-Based Pricing beauftragt zu werden. Also ich muss sagen, wir werden auch immer noch für Zeit bezahlt. Ich finde es auch schwierig, das Modell, ich wünschte mir ein anderes. Aber wer das hinkriegt, wer da gut drin ist, Value-Based Pricing, der macht es auf jeden Fall richtig.
Könnte man denn hier nicht jetzt die Frage stellen, ob das auch ein bisschen was mit Spezialisierung und Positionierung zu tun hat? Weil so dieser klassische Ansatz ist ja tatsächlich dieser One-Size-Fits-All und gibt mir ein Mandat, eine Milch auf Rasen. Aber wenn man sich jetzt eben spezialisiert und wirklich, haben wir ja darüber gesprochen, dass nur die Spezialisten überleben werden, diesen wirklichen Expertengrad beweisen kann, um es dann natürlich auch über ein Value-Based Pricing sehr viel eher in der Beauftragung zu schaffen, als indem man halt einfach sagt, ja, kann ich, mache ich auch, weiß ich nicht im Detail, aber kriege ich schon hin. So.
Ja. Ich glaube, man sollte gar nicht drüber nachdenken, es nicht zu tun, auch wenn es vielleicht für den ersten Moment schwierig ist. Die Magie im Sogverkauf liegt ja genau darin, diesen Wert zu erschaffen und im Prinzip über Eintrittswahrscheinlichkeiten drüber zu gehen, wie sicher kommen wir denn da hin oder auch nicht sicher. Und davon wird auch die Preisbereitschaft halt abhängen. Und es gibt Branchen, wo man sagt, das ist unvorstellbar, das geht gar nicht. Nimm so einen Konstrukteur, der als freier Konstrukteur arbeitet, der wird immer nach Arbeitsstunden abgerechnet. Und trotzdem gibt es Leute, die es halt eben nicht machen und die sagen, hey, pass auf, die Konstruktion kostet X und verdienen gutes Geld, weil sie halt ihre Expertise da reinbringen, weil es halt eben nicht darum geht, über Zeit zu arbeiten. Du kannst halt Zeit nicht nach Belieben nach oben skalieren, weil wir eine Scheinvergleichbarkeit schaffen über Personentage oder Stunden. Und dementsprechend wird der Werkstudent, der gerade fertig ist, der dann fünfmal so viele Stunden braucht, trotzdem mehr Geld verdienen, als jemand, der es vielleicht in einer Stunde fertig macht, aber seinen Stundenlohn nicht ins Unendliche skalieren kann. Das geht einfach nicht. Und deswegen sind Projektpreise für das A und O und es funktioniert, wenn man es will. Wenn man es nicht will, wird es halt nicht funktionieren.
Ja. Und Projektpreise kann man auch super gut argumentieren, wenn man eine plausible Art hat, dem Auftraggeber vorzurechnen, was der Wert ist, der dadurch erzeugt wird.
Also, das nennt sich dann Messbarkeit.
Der Auftraggeber sagt, das lohnt sich für mich, das hole ich da doppelt und dreifach raus oder fünffach oder zehnfach, dann kannst du sehr gut mit Projektpreisen arbeiten.
Ja, und genau das hast du ja auch eingangs erklärt, ne? Wir haben vorhin über die Sichtbarmachung, über diesen Design Thinking Approach gesprochen. Und das ist ja im Prinzip genau das. Wenn du das beherrschst, wenn du das gut machst, kannst diese Messbarkeit ja wunderbar sichtbar machen. Dann gibt es ja auch wahrscheinlich nicht mehr viele Diskussionen drüber, Robert, ne? Das hattest du vorhin. Einen Punkt würde ich noch anfügen wollen, weil du so ein wunderbar charismatischer Mensch bist und so wahnsinnig viel Spaß macht, sich mit dir zu unterhalten. Also ich stelle mir das wirklich toll vor in einem Beratungsmandat mit dir. Ja, also mit dir hätte ich es wirklich gerne zu tun. Ich würde halt einfach sagen, Technologie ist wichtig, aber man muss sich eben auch durch so ein bisschen Persönlichkeit abheben. Und ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten 35 Minuten mit dir hier im Gespräch relativ gut gelernt, wie das aussieht. Ja.
Schön, danke. Ja, es ist, freut mich. Ich glaube, da sprichst du genau an, auch worauf eine gute Auftraggeberbeziehung aufbaut, auf dem persönlichen Connect, also der persönlichen Verbindung und auch dem, und dazu gehört einzig gegenseitig mögen, aber auch einzig gegenseitig zuhören,
ja,
und am Schluss eben auch einzig gegenseitig empathisch und liebevoll herausfordern.
Liebevoll. So, ich sage ja immer, Menschen kaufen mehr Menschen und finden dann die passende Excel-Tabelle, um sich zu rechtfertigen. Nach der heutigen Episode, oder zumindest in der heutigen Episode, könnten wir sagen, Menschen kaufen bei Menschen und finden dann einen sichtbar gemachten Prozess skizziert sozusagen, um gemeinsam in einen gemeinsamen Weg einzuschlagen.
Ja. Amen. Klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Und dann wird noch gemeinsam geklärt, was wollen wir hier eigentlich erreichen?
Genau. Und dann ist die nächste Frage, was wollen wir heute Abend zum Essen zu uns nehmen? Ja, so. Ich würde sagen, Christian, das Agenturmodell ist tot. Es lebe das neue Agenturmodell. Ich glaube, wir haben es hinreichend genug beleuchtet. Vielen Dank, Robert, dass du da warst und deine Expertise mit reingebracht hast. Auch diese zwei wichtigen Fragen, die du sagst, die müssen geklärt werden am Anfang, bevor man losläuft. Wie gesagt, großartig. Ich bleibe trotzdem dabei, das Agenturmodell ist tot. Es lebe das Agenturmodell.
Ja. Und ich sage wohl den Agenturen, die sich neu erfinden. Und ich bedanke mich sehr bei euch für das schöne Gespräch.
Komm gern mal wieder, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gern.
Ja. Also, dann herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Bis dann.